Deutschlandfunk, der Tag.
Minijobs, die sind aus vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Bis zu 556 Euro jeden Monat verdienen und darauf keine Steuern, keine Sozialabgaben zahlen. Das finden viele sehr, sehr attraktiv. Aber das ganze System mit den Minijobs, das gerät gerade wieder mal in die Kritik.
Wir leisten uns im Moment ein System in Deutschland, wo wir einen bestimmten Teil aus der sozialen Sicherung herausnehmen und dann in prekäre Situationen laufen lassen, wo am Ende dann eine Grundsicherung, die steuerfinanziert ist, greifen muss. Und das ist eigentlich ungerecht.
Das sagt Stefan Nacke vom Arbeitnehmerflügel der Union. Und viele Gewerkschafter stimmen dem zu. Das ist also eine interessante Koalition, die sich da gerade gegen die Minijobs zusammenfindet. Ist heute unser erstes Thema. Und im Osten der Ukraine, da tobt der Kampf um die einstige Metropole Pokrowsk. Einige Beobachter sagen, die russischen Truppen, die sind kurz davor, die Stadt einzunehmen. Auch dazu gleich mehr. Hier ist der Tag an diesem 12. November 2025 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also Minijobs, knapp 8 Millionen davon gibt es in Deutschland und aus der Union kommt jetzt der Vorschlag, diese Art von Arbeitsverhältnissen tatsächlich abzuschaffen. Können wir uns genauer erklären lassen von Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion, die beobachtet für uns Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Hallo Birgit, grüß dich.
Ja, hallo.
Bevor wir da jetzt einsteigen in die Feinheiten, Birgit, erklär uns doch kurz Minijobs. Was für Jobs sind das üblicherweise?
Also so ganz klassisch hat man da immer den Zeitungsausträger vor Augen, der morgens ganz früh unterwegs ist und Zeitungen ausliefert. Und klassisch ist der deshalb, weil es gegen den so wenig Einwände gibt. Zeitungsausträger, das ist kein Job, den man Vollzeit machen würde. Das ist so ein typischer Hinzuverdienst. Das ist ein Job für jemand, der kein reguläres, volles Einkommen braucht. So ein Job für Schüler oder für Ruheständler. Aber viel mehr Minijobber gibt es ja in anderen Bereichen, bei denen man das viel kritischer sehen könnte, im Einzelhandel oder in der Gastro. Und da hat man schon mal die Situation, dass Tätigkeiten auf Minijobs verlagert werden, die man eigentlich auch in Vollzeit machen könnte oder in mehr Teilzeit, als das bei Minijob der Fall ist. Also Dienstleistungsbereich, Gastro, auch die sogenannte häusliche Dienstleistung, Kinder, Hauswirtschaft. Klingt schon sehr weiblich, ist es auch. Das sind so klassische Minijobs.
Und was macht diese Jobs tatsächlich so attraktiv für beide Seiten? Für die Leute, die es dann machen, aber auch für die Unternehmen?
Ja, wenn wir auf den Rahmen gucken, der ist ja so maximal 556 Euro im Monat oder als kurzfristige Beschäftigung mit maximal 3 Monaten oder 70 Tagen im Jahr. Wenn du jetzt sagst attraktiv, muss man ja fragen, attraktiv für wen? Für den Minijobber? Ja, der Minijob ist steuerfrei und man zahlt keine Sozialversicherungsbeiträge drauf. Man hat natürlich auch keine Leistung und keine Krankenversicherung zum Beispiel. Aber das könnte man kompensieren. Rentenversicherung kann man freiwillig zahlen, muss man aber auch nicht. Der Punkt ist aber, für den Minijob ist dann brutto gleich netto. Und für den Arbeitgeber ist das nicht ganz so. Der zahlt, aber dennoch ist der Minijob deutlich günstiger als jede reguläre Beschäftigung.
Woran liegt das?
Also der Arbeitgeber, für den ist das attraktiv, weil der pauschale Abgaben an die Sozialversicherung zahlt. Plus eine Steuer, die kann auch pauschal sein oder bei 2% liegen. Gesamt sind das aber bei gewerblichen Arbeitgebern nur gut 30% des Bruttolohns und bei Privathaushalten etwas mehr als 14%. Und das ist verglichen mit einer normalen, regulären Beschäftigung deutlich weniger. Und deshalb ist ein Minijob auch attraktiv für den Arbeitgeber.
Und woran entzündet sich jetzt aktuell diese Kontroverse, die wir mitbekommen?
Also wenn wir mal festhalten, dass der Minijob für den Minijobber und für den Arbeitgeber so eine Art Sonderangebot, also Arbeit im Sonderangebot ist, dann hat dieses Sonderangebot natürlich Tücken. Für den Minijobber, wenn wir annehmen, dass, meistens sind es ja Frauen, dass die kein Krankenversicherungsproblem hat, weil sie beim Ehepartner beitragsfrei mitversichert ist in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann hat sie zwar aus dem Minijob keine Leistungen, aber sie ist krankenversichert. Also nicht das große Problem. Aber das große Problem entsteht in der Rentenversicherung. Wenn sie keine Rentenversicherungsbeiträge freiwillig zahlt, dann hat sie auch keine Ansprüche. Und jetzt ist das natürlich immer so, dass man bei Teilzeitbeschäftigungen nur ganz, ganz minimale Rentenansprüche erwirbt und dann natürlich auch entsprechend geringe Renten hat. Aber beim Minijob ist es ja so, dass man diese Problematik verschärft. Man lockt ja praktisch Leute durch dieses Prinzip brutto für netto in den Minijob herein. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, kann das richtig sein, so ein Lockmittel zu installieren in eine Beschäftigungsform, die später im Alter ein Problem bringt. Und das ist halt genau die Frage, die die CDA jetzt gestellt hat, also der Arbeitnehmerflügel der Union.
Und da haben wir ja eine interessante Koalition sozusagen. Einmal die Union, du hast es erwähnt, die jetzt diesen Vorstoß macht oder zumindest einige Stimmen, die da aus der Union kommen, die sagen, Minijobs abschaffen, und die Gewerkschaften springen da ja bei. Die sagen, ja, wollen wir auch. Wie kommt dieses ungewöhnliche Bündnis CDU und Gewerkschaften, wie kommt das zustande?
Na, so ungewöhnlich empfinde ich das jetzt nicht. Die CDA, die steht ja nun für den Teil in der Union, die sich stark macht für soziale Themen, für den Sozialstaat oder für starke soziale Sicherungssysteme. Die CDA ist nach meiner Wahrnehmung leiser geworden mit den Jahren. Die haben halt keinen so prägnanten Kopf mehr wie Norbert Blüm in den 80ern. Aber zwischen CDA und gewerkschaftlichen oder sozialdemokratischen Positionen, da gab es ja immer schon ziemlich große Schnittflächen. Also so ungewöhnlich finde ich das nicht. Aber im Moment beleuchtet das ja schon sehr schön, welches breite Spektrum es auch in der Union, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik gibt. Wir haben gerade die Wirtschaftsministerin Reiche gehabt mit ihrem Plädoyer für mehr Deregulierung und für alle Arten an Einschnitten ins soziale Leistungssystem. Also so, wie man das seit mindestens 40 Jahren immer wieder hört, einerseits, und halt andererseits die CDA mit ihrer Attacke auf die Minijobs. Wobei ich schon finde, das kommt jetzt so ein bisschen überfallartig bei anderen Themen, bei denen man vielleicht auch in der Union eine sozialere Stimme durchaus gern gehört hätte, bei der Debatte ums Bürgergeld, die ja jetzt neue Grundsicherung werden soll. Da war die CDA nach meiner Wahrnehmung eher leise.
Und was ist denn mit der SPD eigentlich? Ist die komplett für Minijobs? Findet die das grundsätzlich eine tolle Idee?
Die findet Minijobs genauso wenig wirklich gut, wie das auch bei den Gewerkschaften der Fall ist. Aber das ist so eine etwas schwierige Situation, denn es war in der Ampelregierung Beschlusslage, dass zum Beispiel die Minijobs gekoppelt werden an den Anstieg der Mindestlöhne. Und immer wenn der Mindestlohn steigt, und das ist ja etwas, was die SPD ganz ausdrücklich will, dann weitet sich auch der Minijob-Bereich aus. Das heißt, dieser Bereich, wo man eigentlich sagen müsste, der steht für ein gewisses Risiko, für Armutsfalle, für Niedriglohnsektor, der wird mit Billigung der SPD automatisch größer. Und ich habe jetzt bislang nicht vernommen, dass die SPD sich nennenswert dagegen gewehrt hätte.
Dann lass uns mal, Birgit, auf einige Zahlen und Erkenntnisse gucken. Was ist dran an dem Argument, dass Minijobs, du hast das Stichwort auch schon genannt, eine Armutsfalle tatsächlich sind?
Also das ist eine durchaus, muss man sagen, individuelle Sache. Also Armutsfalle, der Begriff wird ja vor allem erwähnt mit Blick auf eine mögliche Sicherheit im Alter. Nun ist es aber auch so, dass es ja eine durchaus individuelle Entscheidung sein kann, im Minijob zu arbeiten oder auch nicht. Das ist etwas, auf das das Institut der deutschen Wirtschaft, also das arbeitgeberfinanzierte Institut, gerade erst eben hingewiesen hat. Die sagen, es möchten ja auch viele Leute nur im Minijob arbeiten, weil, das formuliere ich jetzt mal, weil es einen Partner oder weil es irgendwelches sonstige Einkommen gibt. Und dieses Einkommen steht dann möglicherweise auch im Alter zur Verfügung. Also individuell muss das nicht unbedingt ein Problem sein. Die Frage politisch ist aber, will man eine Konstruktion subventionieren, die potenziell ein Armutsrisiko birgt und die dann in Kombination mit problematischen steuerlichen Anreizen wie dem Ehegattensplitting oder wie fehlenden Kinderbetreuungsplätzen oder auch Lücken bei der Pflege von Angehörigen dafür sorgt, dass diese Armutsfalle weiter besteht und vor allem dazu führt, dass Frauen weniger arbeiten und in diese Armutsfalle tappen. Also will man sowas subventionieren? Das ist ja die eigentlich politische Frage und da müsste die Antwort eigentlich nein sein.
Und Befürworter der Minijobs haben immer wieder gesagt, das ist ein Mittel, diese Minijobs, um Leute in ein richtiges, ein reguläres Vollzeitarbeitsprogramm reinzubringen, sozusagen diesen Weg zu ebnen.
Also ich habe jetzt nicht überbordend viele Studien gefunden, die das bestätigen. Also rein anekdotisch scheint das eher der Fall zu sein, wenn es sich um Studierende handelt, die aber häufig gar nicht im Minijob angestellt werden, sondern so in anderen Spezialarbeitsverhältnissen für Saisonkräfte oder in Form von Werkverträgen. Es gibt also gar nicht viele Untersuchungen dazu. Das scheint mir eher so eine ungeprüfte These zu sein, dass Minijobs so eine Art Schnupperfunktion in eine reguläre Beschäftigung sind. Es gibt aber eine sehr gründliche Untersuchung zu Minijobs von 2021 vom renommierten IAB, also dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Da findet man eigentlich immer die validesten Daten zu Arbeitsmarkt und zur Beschäftigung. Und da ist die Aussage zum Minijob ziemlich vernichtend. Minijobs stehen dafür ein hohes Niedriglohnrisiko, eine hohe Armutsgefährdungsquote und für Hinweise auf Verdrängungseffekte, also dafür, dass Arbeitgeber geneigt sind, Vollzeitstellen oder größere Teilzeitstellen über der Minijobgrenze in Minijobs umzuwandeln, weil das eben kostengünstiger und weil das eben attraktiver ist.
Okay, und wenn wir uns das jetzt alles zusammennehmen und die aktuelle Kontroverse uns anschauen, wie würdest du das einschätzen? Haben Minijobs in Deutschland noch eine Zukunft oder wird da sozusagen gerade das Grab geschaufelt?
Ich glaube, da ist mir ein Strohfeuer entfacht worden. Also ich sehe nicht, dass außer dem Vorstoß der CDA da sehr viel Engagement aufgebracht wird, im Moment an den Minijobs was zu ändern. Wir haben ja gesagt, Gewerkschaften, auch die SPD hält traditionell wenig davon. Ich habe aber darauf hingewiesen, Achtung, Minijobs steigen mit Billigung der SPD im Gleichklang mit dem Mindestlohn. Und da scheint sich auch nicht großartig Widerstand dagegen zu formieren. Also, dass das groß kritisiert wird, habe ich nicht vernommen. Und dass allein die CDA das Thema am Laufen hält, das glaube ich eigentlich auch nicht. Die Arbeitgeberposition, die ist nur wieder deutlich. Da will man den Minijob behalten. Das geht wohl weiter damit. Und wenn du sagst, ja, hat der Minijob eine Zukunft, das klingt so positiv. Also ich denke, der läuft einfach weiter.
Das heißt, werden wir auch in 5, 10 oder 15 Jahren immer noch haben?
Ach, so weit würde ich jetzt nicht denken. Denken wir mal ans Ende der Legislaturperiode. Ich denke, in dieser Legislaturperiode tut sich da nicht viel.
Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, da konzentriert sich gerade viel rund um die Stadt Pokrowsk im Osten des Landes. Seit Monaten, eigentlich seit Jahren, versucht Russland, diese ehemalige Metropole einzunehmen mit aller Macht. Und die Ukraine stemmt sich ebenfalls mit aller Macht dagegen.
Nur muss man festhalten, dass die taktischen Bedingungen für die ukrainische Armee, Pokrowsk zu halten, zum Nachteil der ukrainischen Verteidiger derzeit sind. Und das ist natürlich so, dass die Kräfte, die man braucht, um Pokrowsk noch zu halten und offen zu halten, dass man die auch anderswo braucht. Die Russen sind leider auch an anderen Stellen am Vormarsch.
Das war heute Morgen der Wiener Militärexperte Gustav Gressel bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Wir wollen uns die Lage rund um Pokrowsk genauer erklären lassen von Rebecca Barth, unserer Korrespondentin in Kiew. Hallo Rebecca.
Hallo, danke für die Einladung.
Rebecca, diese Stadt Pokrowsk, was für eine Stadt war das vor dem Krieg und wie sieht es dort heute aus?
Pokrowsk war ganz lange Zeit auch für uns, für Journalistinnen und Journalisten hier in der Ukraine, aber auch für internationale Helfer, Soldaten, ein ganz wichtiger Knotenpunkt, ein Hub. Unser Team hier in der Ukraine hat dort übernachtet und ist von dort dann an die Front zu den Einheiten gefahren. Es liegt an einer wichtigen Verbindungsstraße, die ist nun seit geraumer Zeit schon nicht mehr befahrbar, aber zeigt eben doch auf, wie wichtig für die Logistik diese Stadt war, muss man sagen. Mittlerweile ist sie seit über einem Jahr sehr stark umkämpft. Also die russischen Truppen versuchen, die Stadt einzunehmen, haben sie mittlerweile nahezu eingenommen. Und mittlerweile ist von der Stadt so nicht mehr viel übrig. Sie ist sehr schwer zerstört und die ukrainischen und die russischen Truppen kämpfen da um und in Ruinen.
Das heißt, da lebt überhaupt niemand mehr?
Doch es gibt noch Zivilisten in der Stadt. Das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig erleben in diesen umkämpften Gebieten. Es sind vor allem ältere Menschen, die versuchen, sehr häufig bis zuletzt auszuharren. Mittlerweile ist es fast unmöglich, die verbliebenen Zivilisten dort zu evakuieren. Und sehr häufig bleiben vor allem die älteren Menschen, weil sie aus diesen Städten kommen, weil sie sagen, ich bin hier geboren und wenn es dann so sein muss, dann werde ich hier auch sterben. Auf der anderen Seite ist das Sozialsystem, die soziale Unterstützung für Vertriebene, für Geflüchtete in der Ukraine nicht so stark. Das heißt, die Leute, die dort beispielsweise eine Wohnung besitzen, sind häufig nicht in der Lage, sich nochmal von neu etwas aufzubauen. Und das trifft vor allem eben Rentnerinnen und Rentner, die älteren Teile der Bevölkerung. Und deswegen bleiben vor allem die häufig zurück.
Und wie wichtig ist diese Stadt Pokrowsk jetzt einerseits für die Ukraine, aber auch für die russischen Angreifer? Warum ist die so schwer umkämpft?
Nun, da muss man schauen, dass man es auch nicht überbewertet. Die Stadt ist wichtig, aber sollte sie nun fallen, keine globale Katastrophe für die Ukraine, aber sie würde die Verteidigung des Donbass sehr erschweren. Zum einen ist es für die russischen Angreifer von Vorteil, sich in dieser Stadt aufzuhalten, weil eine Stadt einen gewissen Schutz bietet. Sie können dort, sind sie einmal drin, beispielsweise Schutz in Kellern suchen und man kriegt sie dann sehr schwierig nur noch da raus. Zum anderen bietet es die Möglichkeit, vor allem mit Drohnen eine größere Feuerkontrolle aufzubauen. Man kann beispielsweise Antennen auf Häuser, auf Hochhäuser, soweit sie denn noch stehen, setzen und hat damit eine größere Reichweite mit Drohnen. Das heißt, die gesamte Logistik nördlich von Pokrowsk, in dem verbliebenen Teil des Donbass, wird damit noch mehr unter Druck gesetzt. Und zum anderen, westlich von Pokrowsk, Richtung der Region Dnipropetrovsk, haben wir es mit einem relativ dünn besiedelten, eher flachen Land zu tun. Es ist sehr schwierig, dort Verteidigungsstellungen aufzubauen. Es ist sehr schwierig für die ukrainischen Verteidiger, dort Schutz zu suchen. Wenn die russischen Truppen Pokrowsk kontrollieren, würde es ihnen eben einen Vorteil verschaffen, bei einem weiteren Vorstoß gehen Westen oder gehen Norden und somit bei dem Versuch, den gesamten Donbass, und das ist ja eines der Hauptziele des russischen Machthabers, den gesamten Donbass zu kontrollieren, da würde es den russischen Truppen einen großen Vorteil verschaffen, aus Pokrowsk operieren zu können.
Wie haben die russischen Truppen das denn eigentlich geschafft, Rebecca, in dieser Stadt die Oberhand zu gewinnen?
Ja, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen, die Ukraine hat das schon mehrmals berichtete große Personalprobleme. Sie ist einfach zahlenmäßig nicht so groß wie die russische Armee. Sie hat einen enormen Personalmangel bei der Infanterie. Das bedeutet, dass sie nicht durchgehend ihre Verteidigungslinien besetzen kann, sondern eher, vielleicht kann man sich das vorstellen, kleine Nester bildet an Infanteristen, also an Soldaten auf dem Boden, die versuchen, eine Position zu halten. Dazwischen ist aber Platz. Und da versuchen die Russen durchzukommen. Die Ukraine versucht, das zu verteidigen, vor allem mit Drohnen, also den Luftraum zu kontrollieren, Bewegungen früh erkennen zu können durch Drohnen. Und da kommt der zweite Faktor hinzu, das Wetter. Es ist Winter, es ist neblig, es ist diesig, es regnet. Das heißt, Drohnen können nicht so gut fliegen, Drohnen können nicht so viel sehen. Und die russischen Truppen sind mehr und nutzen dieses Wetter nun eben aus, um in kleinen Gruppen in diese Stadt zu kommen. Und wenn sie dann einmal da sind, wie ich eben schon gesagt habe, können sie sich leicht in Kellern zurückziehen, können dort ihre Kräfte bündeln. Und die Ukrainer haben sehr große Probleme, diese russischen Soldaten dann einfach zu finden. Und dann haben wir diese großen grauen Zonen, die wir aktuell an der Front beobachten, dass selbst die Soldaten in der Stadt nicht immer wissen, wer ist eigentlich wer, wer ist eigentlich wo. Es kann theoretisch sein, dass sich im Nachbarhaus beispielsweise schon russische Truppen befinden. Aber man weiß es häufig nicht, weil auch die Ukrainer sitzen dort in Kellern, sitzen in ihren Stellungen, aber werden eben umgangen von den russischen Truppen.
Das klingt nach einem sehr schwierigen Krieg, auch nach einer sehr schwierigen Taktik, nach sehr komplizierten Kämpfen. Kann man ungefähr sagen, wie viele Soldaten in diesen Kämpfen ums Leben kommen?
Es ist sehr schwer zu sagen. Es gibt Zahlen, Schätzungen von ukrainischer Seite, die wir unabhängig nicht überprüfen können. Über die eigenen Verluste gibt die Ukraine nichts bekannt. Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt, aber das sind auch Schätzungen, davon aus, dass sich hunderte russische Soldaten in der Stadt Pokrowsk mittlerweile befinden. Wir gehen davon aus, dass sich viel mehr russische Soldaten dort befinden als ukrainische Soldaten. Aber es ist auch nicht klar, wie viele ukrainische Soldaten sich noch dort befinden. Auch da gehen Schätzungen davon aus, dass es Hunderte sein müssen. Und wir gehen ebenso davon aus, dass Hunderte Soldaten jeden Tag in diesem Krieg getötet werden bzw. verletzt werden.
Rebecca, jetzt lesen wir sehr häufig, dass die russische Armee rund um Pokrowsk dabei ist, einen Kessel zu ziehen, die Stadt sozusagen einzukesseln. Wenn das gelingen würde, und da sind ukrainische Soldaten sozusagen eingeschlossen, was würde das für diese Soldaten bedeuten?
Das wäre eine Katastrophe für die Soldaten dort drin und man muss zum aktuellen Zeitpunkt feststellen, dass es diesen Kessel praktisch gibt. Er ist von den Karten, die uns zur Verfügung stehen, und die sind auch nicht ganz genau, noch nicht ganz geschlossen. Aber dennoch, mit Drohnen kann man die Zufahrtswege, und es ist in der Praxis nur noch eine Straße, die da reinführt, kontrollieren. Und alles, was über diese Straße dann fährt oder geht, kann entdeckt werden und kann angegriffen und getötet werden. Das heißt, schon jetzt ist die Lage für die ukrainischen Soldaten dort in dieser Stadt mehr als prekär. Dort rauszukommen ist lebensgefährlich, schon jetzt. Es wäre für die Ukraine ein enormer, vor allem mentaler Schlag, wenn es den russischen Truppen gelingen würde, dort tatsächlich hunderte Soldaten einzukesseln. Die Ukraine hat Spezialeinheiten geschickt, um mit vereinten Kräften zu versuchen, diesen kleinen Korridor, den es zumindest auf den Karten noch gibt, offen zu halten, um ihre Leute, so vermuten es zumindest einige, dort Schritt für Schritt rauszuholen. Die Frage ist, ob das gelingt, und unabhängig ist es sehr schwierig, tatsächlich ein Lagebild zu bekommen. Die Soldaten, mit denen ich Kontakt aufbauen konnte in dieser Stadt, sind furchtbar erschöpft und hoffen auf das Beste. Sie sagten mir, sie hoffen, dass Verstärkung kommt, aber sie haben auch die Befürchtung geäußert, dass die Spezialkräfte, die Verstärkung, die geschickt wurde, dass die vielleicht zu spät für sie gekommen ist.
Und mal angenommen, die Russen wären tatsächlich in den kommenden Tagen oder Wochen erfolgreich dabei, diese Stadt Pokrowsk einzunehmen. Was würde das für den weiteren Verlauf dieses Kriegs bedeuten? Hätte das eine entscheidende Bedeutung?
Es hätte keine entscheidende Bedeutung im allgemeinen Sinne. Also Kiew wird nicht fallen, nur weil Pokrowsk fällt. Aber es würde die Verteidigung des Donbass erheblich erschweren. Und das ist eben doch ein Hauptfokus auf der einen Seite des russischen Machthabers und der russischen Truppen. Im Donbass gibt es zwei noch große Städte, Slawiansk und Kramatorsk. Die sind ja eine Bastion praktisch der ukrainischen Verteidiger. Und schon jetzt ist die Logistik für diese Städte sehr stark unter Druck. Auf der einen Seite aus dem Süden, aus Richtung Pokrowsk, auf der anderen Seite von Norden. Das bedeutet, schon jetzt gibt es noch zwei Straßen, die gut befahrbar sind und auch viel genutzt werden, um in die Städte Slawiansk und Kramatorsk reinzukommen. Aber die Truppenkonzentration in diesen großen Städten ist enorm. Und es ist sehr schwer vorstellbar zum aktuellen Zeitpunkt, dass diese Truppen die gesamte Logistik für die gesamte Verteidigung des Donbass aufrechterhalten werden kann, in der Form, wie wir es bisher gekannt haben, über diese zwei Straßen. Umso wichtiger ist es also, die russischen Truppen zu versuchen zu binden, dort bei Pokrowsk, ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, ihre Feuerkontrolle über andere Straßen noch weiter auszubauen. Im Endeffekt geht es um die Logistik, um diese Zufahrtsstraßen. Und in dem Sinne hat Pokrowsk eine enorme Bedeutung für den Kampf im Osten der Ukraine.
In diesem Kampf rund um diese Stadt, wenn wir da den Fokus mal etwas weiten, könnte da eine weitere Unterstützung der Bündnispartner, speziell der Europäer, könnte die helfen?
Das ist aus meiner Sicht zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich zu spät. Die Ukraine hat eben das Hauptproblem dort, dass sie nicht genügend Leute hat, dass sie weniger ist und dass sie auch weniger Drohnen hat. Es ist ein Abnutzungskrieg, und da ist Russland einfach nach wie vor, hat mehr Ressourcen, hat mehr technische Ressourcen, aber auch mehr menschliche Ressourcen. Das können vielleicht Militärexperten dann doch auch noch einmal besser einschätzen, aber würde mir spontan nicht einfallen, wie hier der Westen helfen könnte. Wenn wir uns die westliche Unterstützung anschauen, dann geht es auch da immer noch darum, dass es eine systematische Unterstützung ist, dass die Ukraine eine Planbarkeit hat, dass sie weiß, womit sie rechnen kann. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch die Ukraine interne Probleme hat, ein massives Mobilisierungsproblem. Die Einberufung in die Armee funktioniert nicht gut, nicht systematisch. Es werden Leute zum Teil gewalttätig von der Straße wegmobilisiert, also eingefangen auf der Straße. Leute, die nicht motiviert sind, die dann häufig in Einheiten landen, in Brigaden landen, die sehr, sehr schwierige Aufgaben übernehmen müssen, als nicht sonderlich gut aufgestellt gelten. Und da sind wir dann bei dem Infanterieproblem, was ich eben angesprochen habe. Das sind dann eben diese Einheiten, die diese wahnsinnig schwierigen Aufgaben haben, da wirklich an vorderster Front im wahrsten Sinne des Wortes in ihren Erdlöchern zu sitzen als Fußsoldaten. Und der Personalmangel mittlerweile ist so hoch, dass die Männer, die diesen Job machen müssen, monatelang, teilweise sogar alleine auf ihrer Position sitzen, abgeschnitten von der Außenwelt. Sie werden über Drohnen versorgt mit Wasser, mit Nahrung. Sie können nur ganz geringfügig auch mit ihren Angehörigen kommunizieren. Also sie nehmen dann ihrem Kommandeur beispielsweise über Funk eine Nachricht auf und der schickt die dann als WhatsApp-Sprachnachricht weiter an die Familien zu Hause. Aber das ist eine physisch und psychisch enorme Belastung.
Das sind sehr, sehr drastische und deutliche Schilderungen, die wir da von dir bekommen, Rebecca. Vielen Dank, dass du uns das so gut erklärt hast, den Kampf um die Stadt Pokrovsk im Osten der Ukraine und die großen militärischen Schwierigkeiten der Regierung in Kiew. Danke dir, Rebecca.
Danke euch.
Der Kampf um Pokrovsk im Osten der Ukraine und die Debatte um die Minijobs hier bei uns in Deutschland. Das waren unsere Themen heute hier in dieser Episode vom 12. November 2025. Im Team von Der Tag waren Florian Brückner und Tobias Armbruster. Feedback aller Art wie immer sehr gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Lesen wir mit großem Interesse. Danke für die Zeit mit uns und ciao.